Goedemorgen.
Ah, ja, guten Morgen, hallo. Also, ich hänge wirklich seit einer Woche hier in der Stadt fest. Ja. Die ist komplett eingeschneit. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder nach Hause komme. Vielleicht ziehe ich einfach hier bei dir in den Man Cave. Ich finde es schön hier. Ich habe gut geschlafen die letzten Tage. Ja, man kommt ja eh nicht raus. Die Tür ist zugeschneit. Mhm. Ich glaube, das könnte was Langfristiges werden mit uns.
Ja, die Tür ist zugeschneit. Warte mal, ich muss mal meine Sitzposition optimieren. Die Tür ist zugeschneit. Wir sind ja hier in der Orangerie und haben quasi direkten Zugang zu den zum Schlossgarten,
ja,
zu den Gartenanlagen.
Ja.
Und ich habe das mir jetzt schon gedacht, du hängst seit einer Woche hier rum, wir sind eingeschneit und du brauchst natürlich irgendwie eine Aufgabe.
Ja, also hättest du da was für mich?
Richtig, ja, ich habe was für dich. Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr du so in den feudalen Gepflogenheiten von so Adelssitzen drin bist, so in den, da gibt's ja bestimmte Posten zu besetzen.
Ja, also bin ich nicht so drin, aber natürlich immer nah dran gewesen.
Nah dran gewesen, ja. Genau. Also gibt natürlich, du denkst jetzt natürlich, ich gebe dir so den, würde dir den Job des Kapellmeisters anbieten oder sowas, ne?
Das hat so musikalische Aufgaben.
Ja, so wie, also jetzt wie Bach in Köthen oder wie, weiß ja, Leopold Mozart war da nicht auch irgendwo am Hof beim Herzog Esterhazy oder so. Das war der Haydn, glaube ich.
Ja. Dachtest du?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, aber das ist nix. Das mache ich lieber selber. Also ein bisschen so wie Friedrich der Große, der,
da auch, seh ich dich nämlich
der
auch.
Auch selber, ja, Flöte gespielt hat. Und ja, so würde ich dann hier so trällern durch mein Anwesen.
Genau, gehen. Das wäre was für dich.
Ja. Genau, aber für dich brauchen wir nämlich eine Funktion. Und zwar so eine Orangerie ist ja, glaube ich, auch so eine Art Gartenhäuschen, oder?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, eine Orangerie. Ich glaube, aber ich verbinde das mit so einem...
Ich glaube, Abstellkammer.
Na, hör mal. Und weißt du denn, was ein Schmuckeremit ist?
Ein Schmuckeremit?
Ja, hast du das schon mal gehört? Schmuckeremit.
Nee. Also zwar, Eremit ist doch so auch jemand, der irgendwie so zurückgezogen wurde.
Ja, genau. Genau. Also der Eremit ist eigentlich so ein alter Zausel, der so hat, der haust dann, ja, also weiß nicht, was ist so ein klassischer Eremit? Ist wahrscheinlich so wie heißt der in der Tonne, der Grieche in der Tonne?
Diogenes, jemand aus der Sonne.
Ja, ist das, glaube ich, auch so eine Art Eremit, weiß ich nicht genau, aber so was.
Ist das eigentlich Huck Finn?
Was?
Huck Finn? Huckleberry Finn?
Ist zu jung für einen Eremiten, oder?
Aber, also, es könnte so ein Nachwuchs-Eremit sein.
Ja, ein Nachwuchs-Eremit, genau, aber so ein Schmuck-Eremit, der ist jetzt mehr oder weniger zur Zierde da. Also, ich rufe jetzt hier mal den Wikipedia-Artikel auf, um das mal zu unterfüttern, was ich hier dir erzähle aus dem Gedächtnis. Also, der Schmuck-Eremit oder Zier-Eremit, das waren nämlich Einsiedler, die während des 18. und 19. Jahrhunderts englische Landschaftsparks bewohnten und dabei ein Anstellungsverhältnis eingingen.
Ach, da gab es so ein kleines Häuschen im Park und da hat man dann gehaust,
oder? Ja, also ich kenne das eigentlich eher aus so Adelshäusern, aber scheint wohl auch so in einer Parkanlage.
Hagrid! Ist es Hagrid?
Hagrid ist, glaube ich, so eine Art Janitor. Das, glaube ich, der ist ja der Hausmeister von Hogwarts,
aber ich dachte, oder? Das ist jetzt so die Rolle, die du mir auch zuweisen wolltest.
Nee, ich wollte eigentlich, dass du einfach nur schlau hier im Garten wohnst, in der Eremitage.
Ja.
Und hier sozusagen so zur Zierde einfach so ein, du hast dann auch keine Aufgabe, außer dass zum Beispiel so die Gäste, die hier so durch den Garten wandern, dass du denen vielleicht mal so ein Gedicht aufsagen könntest, ein Elfchen oder so.
Okay.
Ein Schmuckeremit.
Also es ist schon eine intellektuelle Aufgabe. Das heißt, das Schneeschnippen oder so fällt nicht an bei mir.
Fällt nicht an.
Dabei bin ich da ganz gut drin. Hab neulich halb Eppendorf freiwillig freigeschippt.
Ja?
Ja.
Also du machst dich ja wirklich verdient um, was gibt's da nicht, auch so ein eisernes Hamburger Kreuz, eiserne Kreuz, eiserner Anker oder so?
Ja,
den genau. Könnte dir verliehen werden.
Ich möchte eigentlich den Hans haben.
Gibt's den noch, den Hans?
Der Hans, so ein Hamburger Musikpreis, den hätte ich gern.
Ja.
Ja, als bester Schipper Eppendorfs.
Ja, eines Tages. Also, das hatte ich mir für dich überlegt. Schmuck-Eremit.
Ja.
Ja, genau, hier steht's auch. Diogenes von Sinope. Das ist auch so eine Art Eremit.
Ja, finde ich gut. Genau, ich habe das Gefühl, auch da muss man nicht ganz so viel machen.
Man muss da wenig machen.
Da sehen wir Musiker uns ja nach. Eine Aufgabe, wo man nicht ganz so viel machen muss.
Genau, das ist so ein bisschen
so. Das hat nichts mit so Lohnarbeit zu tun und so, ne? Also so einfach
intellektuelles würdest hier Dasein. Halt ab und zu mal ein Schwarzbrot mit Butter und Salz bekommen.
Herrlich, also das ist wirklich, wirklich so schnuckelig, nachdem ich das gedroppt habe, wie sehr ich das mag.
Ja.
Was finde ich heute Morgen im Kühlschrank in der Weikschen Villa?
Ja.
Extra für mich angerichtet, Schwarzbrot mit Butter und Salz.
Oh, das Salz wirklich musste noch aus einem anderen Fach angereicht werden.
Ja.
Genau, aber der Eremit ist so ein bisschen, sorry, dass ich da so lange drauf rumreite, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn man jetzt zum Beispiel im Jazzclub sagt, der gehört hier zum Inventar.
Ja.
Es gibt ja so Leute, die sind so im Jazzclub immer die, letzte Woche unterhielt ich mich mit Kollegen übers Birdland in Hamburg, schöne Grüße, und über Rauchen.
Ja.
Und da hieß es, früher saß immer der Pfeifenraucher an der Treppe im Birdland.
Ah, der Pfeifenraucher.
Ich habe auch nur so eine dunkle Erinnerung, kann aber auch sein, dass ich mir die zurecht konstruiere, aber das ist dann quasi so, der gehört zum Inventar.
Ja.
Weißt du? Und du könntest dann hier so zum Inventar gehören. Wenn die Leute dann fragen, was macht der da im Garten die ganze Zeit?
Ja, gehört zum Inventar.
Ja.
So der Curtis, der
genau, Orangerie. Genau, genauso wie Curtis, der gehört ja auch zum Inventar. Ja. Der kommt immer, spielt Schlagzeug. Schöne Grüße. Ich würde dir auch, kennst du das manchmal in deutschen Innenstädten, da sitzt, gibt es manchmal, also dieses ganze Sujet Straßenmusik ist ja so ein bisschen verblasst über die Jahre durch, natürlich dadurch, dass jeder Kopfhörer hat.
Ja, aber auch, dass niemand mehr in der Innenstadt ist. Die sind ja leer.
Die sind leer.
Da sind nur noch Dönerbuden. Ja.
Aber
da will ja keiner mehr Musik machen.
Richtig, aber ab und zu sieht man ja noch Straßenmusikanten und ganz toll finde ich, wenn Leute so einen Flügel rumrollen.
Meistens aber nur
Upright. Entschuldigung, ein Upright Piano.
Ja, ja. Genau, das mag ich auch gerne.
Sieht man manchmal auch online, so virale Videos, wo Leute so ganz spontan an so einen Flügel gehen.
In Hamburg gab es tatsächlich einen Klavierrumroller mit Pferdemaske.
Wirklich?
Da wurde auch zeitweise gemutmaßt, das ist ja auch mittlerweile schon lange her, dass es irgendwie Verbindungen gäbe zu einem maskierten Pianist, den du auch kennst.
Und warst du's?
Das sage ich nicht. Ich war früher wirklich viel unterwegs und es wurde mir viel nachgesagt, wer ich sein könnte.
Ja.
Zum Beispiel der Hamburger Pianist mit Pferdemaske. Dass es der gleiche ist.
Finde ich nicht schlecht.
Ja, liegt auf der Hand auch, die Vermutung.
Also diese Straßenpianisten sind oft erstaunlich schlecht.
Findest du?
Scheußlich teilweise, wie die spielen.
Ja, das ist vielleicht in Hamburg so, in Berlin gibt es da schon mal echt.
Ja, wirklich? Ja, kannst du mir da mal Empfehlungen geben? Kannst du mal von deinen Erlebnissen mit Straßenpianisten berichten?
Also es gibt einen, der spielt da manchmal am Prisma-Pavillon.
Prisma-Pavillon?
Ja, an der Cottbusser Brücke.
Ach da, wo es diese Pizza gibt.
Genau.
Knoblauch, Gorgonzola, Wurst.
Genau, oder zum Beispiel.
Ja. Solche Sorten.
Ja, ja, genau. Und der spielt da manchmal und grundsolide.
Ja?
Ja.
Okay, gute Technik. Stride.
Boogie. Ah, ist jetzt kein Art Tatum oder so.
Okay.
Ach, Art Tatum. Oscar Peterson hat ja mal aufgehört, wir hatten ja letztes Mal über Oscar Peterson gehört, hat ja mal aufgehört, Klavier zu spielen, weil er Art Tatum gehört hat und meinte so, das schaffe ich nicht. Das kann es leicht lassen. Dann hat er aufgehört.
Ja, gibt es immer wieder, glaube ich.
Ja.
Also da gibt es die kleine Version von mir, dass ich irgendwie da war, können wir mal recherchieren, wann das war. Da war ich, es gab früher, nein, gibt es natürlich immer noch, so ein Jazz-Open-Festival in Blant und Blom in dieser Kurmuschel. Ja. Und da hörte ich Richie Beirach mit Detlef Bayer.
Ja.
Und Detlef, der konnte ja abkniedeln wie bescheuert.
Ja, Detlef konnte auch 400 noch schneller.
400er Blues.
400er Blues spielen, ja.
Genau.
Und dabei Fernsehen gucken, GZSZ und so.
Beim GZSZ gucken. Und da habe ich wirklich danach auch gedacht, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das jemals schaffen soll. Weil ich wollte natürlich auch immer kniedeln.
Ja, klar.
Schnell spielen, kniedeln, schnell spielen.
Ja, also Oscar Peterson hat es dann ja hinbekommen.
Ja.
Er hat sich nicht dann doch nicht entmutigen lassen. Du hast ja die Frage gestellt, warum er so wenig Anbindung an die New Yorker Szene hatte.
Wer?
Oscar Peterson.
Ja.
Und das hat einen ganz einfachen Grund. Der hatte auch öfter Visa-Schwierigkeiten. Also sowohl am Anfang, als er noch nicht so groß war, so big war, so halt da zu arbeiten, aber auch halt also länger da zu sein und so. Es gab da wirklich Schwierigkeiten, weswegen der halt nicht so über die Szene, sondern eher so über den Act eigentlich bekannt geworden ist. Ist ja wie heute eigentlich. Also wenn ich jetzt so länger da in USA mich aufhalten möchte und da arbeiten möchte, das ist so teuer.
Ja, der ist, genau, der ist
nicht. Oder Kanadier. Sie lassen mich nicht. Kann auch sein. Also gerade jetzt ist ja sogar, sie wollen eigentlich einen schnell wieder raus haben. Da guckt man sehr genau hin.
Okay, wo hast du das denn her?
Habe ich so recherchiert.
Sehr gut.
Ja, habe ich immer so nachrecherchiert.
Weil wir immer am Recherchieren sind.
Es ist die Folge 140. Das muss man ja sagen. Und wir reden jetzt seit 140 Folgen über Musik.
Richtig.
Und es ist irgendwie so ein Dauerthema gewesen bei uns, dass man immer wieder mal sich so ein bisschen despektierlich geäußert hat darüber, dass man irgendwie sagt so, also wenn Leute mit zu viel Konzept um die Ecke kamen oder man so sagt so, ach ja, der Beipackzettel dazu und so, da haben wir sind wir immer mal so ein bisschen kritisch gewesen, haben da kritisch drauf geblickt, so, weil wir, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen verhaftet waren in dem Gedanken, ja, nee, die Musik muss ich eigentlich selbst erklären, ja. Und ist das nicht wahnsinnig widersprüchlich, wenn man irgendwie dann einen Podcast jede Woche aufnimmt, wo es ja eigentlich im weitesten Sinne ja nur darum geht, irgendwie Musik verständlich zu machen? Warum tun wir denn das eigentlich?
Was meinst du jetzt genau mit Beipackzettel? Das ist ja so ein Begriff, der hat sich hier so ein bisschen etabliert.
Beipackzettel,
ja.
ein sprachlicher Erklärungsversuch, der Menschen, die Musik näher bringen soll, einen anderen Zugang ermöglichen soll zur Musik, außer die Musik halt selbst. Also das ist eigentlich sozusagen der Beipackzettel. Ein Konzept, was zum Beispiel dargeboten wird. In der Popmusik ist es die Story, der Promotext zum Album zum Beispiel.
Ja.
Was ist denn zum Beispiel jetzt die Story zum neuen höchsten Eisenbahn-Album? Habt ihr da eine gute Story gehabt, die dann immer wieder aufgegriffen wird?
Ja und nein, ist aber tatsächlich todlangweilig. Also du meinst eigentlich das Drumherum, oder?
Ja.
Wie? Also wir reden ja auch viel übers Drumherum.
Ja, und wir sind da ja von auch irgendwie bezaubert, muss man ja ehrlich sagen. Also ich mag ja eigentlich gerne Stories zur Musik.
Also, ja, also so von wegen, wie ist das entstanden, wo kommt das her, wer macht da mit?
Ja.
Ja.
Wir haben letztes Mal über MPS geredet. Über
genau.
Brunner Schwers und die Meerrettichsoße.
Meerrettichsoße, ja. Genau, ja, das Ganze drumherum. Ja, ich habe das Gefühl, das ist auch kein Für oder Wider, sondern das ist so ein Drumkreisen. Weil wir machen ja hier einen Musikpodcast. Das ist schon unser Thema, oder?
Ja, natürlich
ist es unser Thema. Wir reden über Musik.
Ja, ich meine, letztes Mal war auch mal großes Thema Butter.
Butter?
Aber gehörte ja zur Musik, war ja eine musikalische Butter.
Genau, es ist nur die Frage, genau, wenn man über Musik redet, das ist ja fast schon wahrscheinlich hochphilosophisch, ne? Wie redet man über etwas, was so schwer zu beschreiben ist? Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, über Musik zu reden. Man kann, da sind wir auch, glaube ich, wieder so ein bisschen bei Adorno, ne, bei unseren Hörertypen. Man kann ja so ganz emotional über Musik reden. Ich kann jetzt was vorspielen.
Ja.
Nehmen wir mal ein Stück, was jeder kennt.
Für Elise.
Für Elise. Ja. Kannst du das mal kurz anspielen?
Ich weiß nicht, wie geht denn das?
Du musst also den Knopf drücken.
Ich kann das gar nicht spielen jetzt.
Ach so, okay. Also stellt euch das...
Außerdem ist das nicht an. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geht.
Willst du es jetzt wirklich für Elise spielen? Meinst du, die Leute kennen es nicht?
Felix geht ans Klavier.
Und in A-Moll intoniert er die großartige Beethoven-Komposition für Elise. Hat die eigentlich noch einen anderen Namen? Irgendeinen Opus? Irgendwas?
Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die Werkgeschichte ist das ein, gibt verschiedene Versionen. Es gibt eine Theorie, glaube ich, dass das seine Klavierschülerin war, Therese Malfalti oder so ähnlich, die auch nicht besonders gut spielen konnte, die er aber so ein bisschen verknallt war, der gute Beethoven.
Okay, hat er für sie das geschrieben?
Hat er das für sie geschrieben und weil das irgendwie so ein Gekrickel war, ist es für Elise
geworden. Da sind wir mitten im Thema, die Geschichte zur Musik. Interessiert uns schon viel mehr, wir haben schon viel mehr darüber geredet, genau, als jetzt irgendwie zu sagen, was da genau passiert. Also der Sprung nach unten, von der Quinte abwärts geht's. Ne?
Genau, mir ist ja besonders wichtig, damit ich auch als schlau hier dastehe, erst was zu sagen und dann bei Wikipedia nachzugucken, aber bestimmt. Und zwar, genau, es gibt die Theorie, dass es entweder für Therese Malfatti heißt sie,
ja,
oder für Elisabeth Röckel könnte es auch geschrieben sein. Genau. Interessant ist natürlich Elise, nochmal Story zur Musik. Es gibt ja den alten Flex, man macht aus Buchstaben in einem Namen Töne.
Ja.
Elise, E-L-I-S-E. Da sind ja zwei Noten drin, das E und das S.
Ja.
Und womit beginnt dieses Stück?
Mit E und
Kannst
S.
Kannst du mal kurz anspielen? Ich komme so schlecht ans Klavier. E und S, genau. Also, super. Das ist ja wirklich ein perfektes Beispiel. Danke dafür. Wie redet man über Musik? Wir haben dieses Stück für Elise. Wir könnten jetzt einfach drüber reden, was macht das mit uns? Emotional.
Ja.
Schön, anrührend, beruhigend, lieblich. Was würdest du dazu sagen?
Melancholisch.
Melancholisch.
Ja.
Ja. Romantisch.
Romantisch. Naja, leichte Spannungen stecken da drin durch anfängliche kleine Terz. Ja.
Du hast ja eigentlich, wenn es zusammenspielt, klingt es ja erstmal so.
Das klingt ja erstmal nicht so schön. Aber da es hintereinander gespielt wird, haben wir so einen leichten Spannungsaufbau, der aber auch schon andeutet, dass es sich auflösen könnte in
Wohlgefallen,
Wohlbefinden.
Ja, aber das ist ja wirklich, das ist ja ein total tolles Beispiel. Wenn wir dieses Stück nur so hören würden, ohne Kontext, könnten wir eigentlich ja schon so eine schöne Rezeption davon machen.
Ja.
Dass wir es einfach hören und sagen, toll, was wir da für Gefühle kriegen.
Ja.
Ne?
Also du willst über die Emotionen reden, die es auslöst.
Ja, also, das ist ja einer von Adornos Hörertypen, der emotionale Hörer.
Ja.
Der, und das finde ich einen total legitimen Zugang zu Musik.
Ja.
Machen wir auch bei Zeiten.
Ja.
Wir hören was und sagen,
warum, wie wir uns dabei fühlen.
Genau. Oder beziehungsweise so ein bisschen angeschlaut, welche Emotionen erzeugt das? Was hören wir in der Musik?
Mhm. Aber das ist ja nicht der erste Hörertyp. Der erste Hörertyp hat gleich verstanden, aha, kleine Terz, und dann geht es darunter.
Genau.
Ja.
Das wäre ja die nächste Version, das analytische Hören.
Ja.
Und das mal im Hinterkopf halten, da habe ich den Eindruck zum Beispiel, das ist eine Art Musik zu hören, die mir persönlich sowohl Erkenntnisgewinn bietet, als auch wirklich Freude macht.
Ja.
Das analytische Hören. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Weil meine Theorie ist, das analytische Hören ist gar nicht so verbreitet.
Nee, natürlich nicht. Also du kannst dich ja auf diese Art und Weise auch nicht mit jedermann darüber unterhalten, während du über Emotionen mit jedem Menschen reden kannst. Eigentlich hat wahrscheinlich jeder Mensch Gefühle Ja? Man kann da irgendwie andocken, aber jeder Mensch weiß natürlich nicht, was eine kleine Terz ist.
Eine kleine Sekunde.
Gut,
schneiden wir raus.
Habe ich das vorhin immer
falsch gesagt? Du hast es nur einmal falsch gesagt. Ja. Aber du warst so im Flow, ich wollte dich nicht unterbrechen. Der Lambert meinte natürlich die kleine Sekunde, den Halbtonschritt, den sogenannten.
Ja.
Jetzt haben wir aber schon mal, finde ich, zwei schöne Arten von, wie hören wir eigentlich Musik? Und was ist das mit diesem Beipackzettel, haben wir ja schon analysiert. Das emotionale Hören, melancholisch, schön. Das analytische Hören.
Ja.
Das ist eigentlich gar nicht so unergiebig. Also sogar diese zwei Punkte könnten sich doch jetzt schon verbinden. Dass ich sage, wieso ist das romantisch? Dann könnte ich ja sagen, ah ja, vielleicht ist das so dieser fließende Charakter der Melodie, wie die sich so mit diesen Arpeggios in der linken Hand verbindet. Hat vielleicht, macht was Romantisches.
Der Akkord wird ausgekleidet
über ja,
die und Anspielnoten hin zur Terz. Ne?
Ja.
Eine kleine Sekunde unten drunter und die große Sekunde unten oben drüber. Ist ja eigentlich wie ein Bebop. So lernt man das auch eigentlich.
Ja, ist mir jetzt schon, wäre mir jetzt schon fast zu viel, aber.
So wird halt die Terz ausgekleidet. So, man würde einen Bebop vielleicht so machen.
Naja gut, aber also wir können ja aber auch einfach sagen, das ist jetzt hier wirklich comedyartig, weil das Klavier steht so zwischen uns. Ja. Ich könnte ja sagen, diese Begleitung ist besonders fließend und die ist zum Beispiel nicht wie im Wiener Walzer. Es ist so. Und nicht so.
Das wäre der Wiener Walzer.
Ja, genau. Also es ist nicht so tänzelnd, sondern eher fließend. Ja. Könnte ich ja sagen, dass ganz simpel schon über die Art, wie die Musik klingt, wie sie komponiert ist, kann ich was über den Charakter sagen.
Ja.
Oder aber auch melancholisch, jetzt auch wirklich auf einer ganz billigen Ebene, melancholisch traurig verbinde ich auch mit dem Ton Geschlecht. Es gibt zwei Geschlechter, Dur und Moll. Mhm. Moll ist landläufig, wird Moll assoziiert eher mit traurig. Und Dur mit fröhlich. Könnte ich jetzt 1 Million Beispiele geben, wo Dur traurig und Moll fröhlich klingt. Aber so ganz allgemein ist es ja nicht falsch.
Nö, es ist nicht falsch. Genau.
Genau.
Aber es gibt natürlich auch mal in fröhlichen Stücken Mollakkorde und andersrum.
Ja, es gibt auch, ja. Genau, nur das ist so eine Konnotation, kulturelle Konnotation, die wir haben mit Tongeschlechtern. Und wenn ich jetzt spielen würde, würde man wahrscheinlich den Charakter dieses Stückes anders beschreiben.
Ja.
Nämlich als heiter.
Ja.
Oder so. Und jetzt, finde ich, hat man so eine ganz billige Beweisführung gemacht, dass das analytische Hören durchaus gewinnbringend ist für das emotionale Hören.
Ja.
Kannst du mir folgen? Also, dass ich sage, ah ja, die Musik ist, also das ist jetzt natürlich ein ganz einfaches Beispiel, aber diese Musik hat einen melancholischen, fließenden, romantischen Charakter.
Ja.
Und dann kann ich dir sagen, als analytischer Hörer, ach guck mal, es könnte vielleicht daran liegen,
ja,
an dieser fließenden Melodie, der fließenden Begleitung, dem Tongeschlecht, oder?
Ja.
Ist
ja
erstmal eine ganz, ganz basale Erkenntnis.
Ja.
Das ist wirklich das perfekte Beispiel.
Ja, ich bin ganz begeistert. Genau, da ist ja nur die Frage, mit wem redest du? Beim ersten Ansatz, meinte ich ja vorhin schon, kannst du mit jedem darüber reden. Jetzt ist ja schon die Frage, kann ich dir noch folgen, wenn du mir was von Dur und Moll erzählst? Da brauche ich ja einen Hintergrundwissen.
Yeah, finde ich nicht. Weil ich habe doch gerade das dir einmal in Moll und einmal in Dur vorgespielt.
Ach so, ja, okay.
Ja, dann müsste
genau. Du hast mir dann so, also genau, du musst halt ein bisschen weiter ausholen, mir ein bisschen was über die Hintergründe erzählen, dann kann ich dir folgen.
Genau, genau. Natürlich, wenn du jetzt ultra stumpf bist und sagst, das klingt für mich alles gleich.
Ja.
Das gibt's auch.
Hä? Ich verstehe hier gar nichts.
Ja, gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass man den Unterschied zwischen einer Dur und einer Mollkadenz, dass man den wahrnimmt.
Mhm. Ja. Sollte man hören können.
Also gut, also irgendwo müssen wir anfangen. Also es ist auch so ein bisschen,
aber wie gesagt, du brauchst ja jetzt ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Klavier, um mir das zu erklären. Wenn wir uns jetzt draußen im Schnee treffen würden, in meiner Orangerie oder in meinem Eremitendasein, nur es steht kein Klavier da und ich wüsste nichts darüber, wäre es ja schon schwieriger.
Mein Ansatz ist ja gerade, ich möchte dich gerade davon überzeugen, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Dass wir immer so so tun, als wäre das alles so, als gäbe es da so ein großes geheimes Wissen hinter oder sowas.
Ah ja, da willst du hin, ja.
Da will ich so ein bisschen hin. Ja. Und da sage ich dir, eigentlich ist es ganz einfach. Guck mal, Dur-Moll. Ja. Und ich habe auch irgendwie neulich gehört, bei so einer Netflix-Serie, die wird mittlerweile so konzipiert, dass die Leute davon ausgehen, dass die ganze Zeit am Second Screen sind und deswegen wird die Handlung extra langsam vorangetrieben und alle halbe Stunde wird nochmal die komplette Handlung rekapituliert. Weil man schon davon ausgeht, der Rezipient ist so leicht sediert durch dieses Double Screening. Ja. So können wir natürlich auch bei der Musik von ausgehen und dann jedes Mal nochmal Dur und Moll vormachen. Ich gehe aber so ein bisschen davon aus, dass wir so ein bisschen so einfache Grundlagen.
Ja.
Also auch so, ich kann zum Beispiel ein Schlagzeug erkennen, wenn ich es höre. Dass man denkt, was ist das? Ist das Gitarre? Nee, ich gehe jetzt mal davon aus.
Ja, das ist so, man wundert sich da.
Ja, ist ja okay. Aber dann kann man das ist ja dann auch, Menschen sind ja bis ins hohe Alter lernfähig, das kann man dann ja auch lernen. Ich wollte nur sagen, so schwer ist das. Ist das vielleicht auch nicht mit diesem analytischen Hören? Trotzdem meine Theorie etwas, was nicht so präsent ist.
Ja.
Das analytische Hören.
Aber jetzt mal andersrum gefragt, gibt es da nicht ganz viele Begleittexte zu Musiken, die eigentlich genau dieses Prinzip verfolgen, nämlich über den Text dir eigentlich zu sagen, ja, wenn du diesen Text hier nicht verstehst, dann kannst du dich dieser Musik ja gar nicht nähern. Das heißt, eigentlich Texte manchmal auch dazu dienen, dir darzustellen, ne, du bist zu doof dafür.
Verstehe ich nicht.
Naja, es gibt doch bestimmte Art und Weise, über Kultur zu reden, so, die eigentlich keine konkreten Ansagen macht. Ich bemerke das zum Beispiel oft in der klassischen Musik. So, wenn über klassische Musik im Feuilleton geschrieben wird. So, und dann werden da bestimmte Begriffe verwendet, wie Timbre und also so Fremdwörter und so, die halt ganz klar machen sollen, dieser Text ist nur für eine bestimmte Gruppe von Leuten. Und damit möchte ich aussagen, ja, deswegen, wenn du diesen Text nicht verstehst, dann kannst du die Musik auch gar nicht verstehen. Es ist offensichtlich ganz, ganz kompliziert. So, man braucht ein gewisses Vorwissen und deswegen ist diese Musik auch nicht für dich bestimmt.
Also bin ich tatsächlich ganz skeptisch.
Ja?
Also gerade in der Klassik weiß ich nicht. Also Timbre ist ja so ein anderes Wort für sowas wie Klangfarbe.
Ja?
In Bezug auf eine Stimme vielleicht oder sowas.
Ja?
Ist das so kompliziert? Also ist es besonders die Klassik, die explodiert durch Begriffe? Also ist irgendwie doch klar, gibt überall Begriffe.
Also, ich finde jetzt, du hast das ja gerade ein Beispiel gebracht, wo es für jedermann nachvollziehbar ist. Ich finde, so wird oft nicht über Musik geredet. Finde ich, ja.
Also meine Theorie wäre, bevor überhaupt über sowas geredet wird wie Dur und Moll oder irgendwas Analytisches, wird es lieber komplett ausgespart.
Ja.
Und eigentlich über ganz andere Sachen geredet. Das wäre nämlich Punkt 3.
Ja.
Dass die Story dahinter, damit bist du ja eingeleitet.
Ja.
Und die finde ich ja bei Für Elise jetzt auch ganz interessant. Der Beipackzettel.
Ja.
Das Stück heißt ja nicht, das könnte auch einfach heißen Klavierstück A-Moll, Werke ohne Opuszahl 59.
Ja.
Tut's aber nicht.
Nee.
Hat einen Namen gekriegt für Elise.
Ja.
Jetzt habe ich ja schon eine Story.
Ja, eigentlich ab dem Zeitpunkt, über den Titel eigentlich ja schon.
Genau.
Da kann man sich schon einiges bei denken.
Ja. Oder nicht?
Auf jeden Fall.
Und das finde ich in diesem Fall sogar eigentlich ganz gut, weil es sich ja ganz gut auch mit der Musik verzahnt. Also ich habe so eine Musik, die ist so ein bisschen romantisch, melancholisch.
Ja.
Und die ist jetzt gewidmet für Elise. Elise, ein Frauenname.
Ja.
Wir wissen auch was über den Autor, dass das Ludwig van Beethoven ist. Wir haben auch ungefähr so eine zeitliche Verortung. Irgendwann früher.
Ja.
Selbst wenn wir es nicht genau wissen. Also das Stück ist von 1810 und da war Beethoven 40. Aber wir, selbst wenn wir es nicht genau wissen, wüssten wir, das ist irgendwie so in dieser Zeit, wo man Perücken getragen hat. Bei Beethoven habe ich schon mal die Büste gesehen.
Ja.
Und das ist für eine Frau geschrieben. Klingt romantisch, könnte ein Liebeslied sein.
Ja.
Oder? Habe ich ja schon einen Anhaltspunkt.
Ja.
Und das, muss ich sagen, finde ich nicht so schlecht.
Ja.
Mit den Titeln.
Ja, warum nicht? Genau.
Ja. Manchmal widerspricht sich das ja auch. Also zum Beispiel.
Na gut, dann kann man ja darüber reden.
Genau. Also wenn das Stück jetzt heißen würde, Die Blutgrätsche.
Ja.
Also würde ich das hören und denken, das ist jetzt hier, das hat ja, was hat denn das mit Fußball zu tun? Das würde ja nochmal eine ganz andere Welt aufmachen. Genau. Das wäre halt erstmal dieser Beipackzettel. Also zum Beispiel, das widerspricht sich bei sowas wie eine kleine Nachtmusik.
Mozart.
Ja, das ist ja.
Ja, klingt für mich nicht unbedingt nach nachts.
Genau, das klingt nicht nach Einschlafmusik.
Ja.
Sondern das ist nämlich auch, glaube ich, zur Nacht. Also ich glaube, es ist eher so ein Partystück.
Partykracher.
Ich glaube, es ist eher als Partystück gedacht. Mhm. Denkt man aber, kleine Nachtmusik, lege ich jetzt mal zum Einschlafen auf.
Ja, 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 Mozart ist davon natürlich nicht ausgegangen, dass man nachts irgendwie schläft, sondern der wollte natürlich, das war ja so ein Ballermann-Hit der damaligen Zeit.
Das war so
ein bisschen Saufi-Saufi.
Genau. Ja. Während wiederum die von Bach gibt es ja diese Goldberg-Variation, sehr beliebt, auch von Glenn Gould.
Genau.
Goldberg-Variation in der Einspielung. Also auch, das ist so ein bisschen wie absoluten Neoklassik-Vordenker, ne? Läuft dann immer überall so im Hintergrund.
Und das wurde ja explizit für den damaligen König von Brandenburg oder was geschrieben, der Einschlafschwierigkeiten
genau,
hatte.
Genau. Ja. Das ist.
Also ich weiß nicht, ob es der König von Brandenburg war. Er hat einen König.
König, glaube ich nicht, aber irgendein Fürst, wo er am Hof war, in Köthen oder Köthen, sowas.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls, genau. Es war eine Auftragsarbeit, um den adeligen Herrn besser einschlafen zu lassen.
Genau. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt.
Das ist ja in dem Fall egal. Aber
die Story ist ja gut.
Ja, die Story ist gut. Es ist ja wirklich jetzt egal, ob es wirklich so gewesen ist. Das werden wir eh nicht herausstellen. Ja. Und das ist ja das Prinzip der Promo eigentlich sowieso. Ob die Story jetzt wahr ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Die Künstler überlegen sich halt, wie kann ich meine Musik dem Volk näher bringen und erzählen dazu Geschichten, oder? Also
genau.
Ja. Also das kennen wir immer wieder. Also jeder, der eine Platte rausgebracht hat, bei einem Label oder auch nicht, wird dieses Prinzip kennen, dass irgendwann jemand auf dich zutritt und sagt, ja, was sollen wir denn in diesen Promotext reinschreiben?
Ja, also der Beipackzettel.
Der Beipackzettel, ja. Und das kann ja auch viel Spaß machen und tatsächlich ja auch zu Gesprächen führen, die auch der Musik dienlich sind, also oder zuträglich sind, sodass man am Ende tatsächlich über die Musik redet. So.
Ja.
Muss aber nicht so sein. Manchmal gerade über diese Geschichten neigt man natürlich auch oft dazu, dann über ganz andere Dinge zu reden. So,
ja.
Und am Ende kommt die Musik total ins Hintertreffen. Aber genau, ich habe ehrlich gesagt da schon viel Spaß mit gehabt. Ich habe, glaube ich, auch in diesem Podcast schon hin und wieder mal ein paar Stories gedroppt zu meiner Musik und so. Oder ich erinnere mich an die ersten Alben, liebe Grüße an Maurice Summ, der war der absolute Meister drin,
ja,
sich Geschichten auszudenken. Und wir hatten uns zusammen beim zweiten Album zum Beispiel einfach behauptet, und das ist natürlich wahr, mhm, dass alle Stücke, die ich dort eingespielt habe, im Dunkeln aufgenommen wurden. Wenn die Leute dann, die Journalisten, dieses Album bekommen haben, ja, und den Text dazu, konnten sie sich sofort da reindenken. So, ich habe halt behauptet, ja, ich habe erst nachts Ruhe gefunden und so. Und Journalisten kennen dieses Gefühl so, tagsüber kommen die ganze Zeit irgendwelche, prasselt was auf mich nieder. Und
E-Mails.
E-Mails und dies und das. Und nachts hat man halt Ruhe und findet die nötige Ruhe, um sich halt mit seiner Kunst zu befassen. Das konnten die sich total gut reindenken. Ob die Geschichte nun wahr ist oder nicht, ist egal. Darüber sind eigentlich gute Gespräche zur Musik entstanden.
Ja.
Und ich würde sagen, ich habe da viel von gelernt, dass das auch irgendwie gewinnbringend sein kann, so für alle, so einfach um schöne Gespräche über Musik stattfinden zu lassen. Ja.
Also da kann man auch sagen, das ist was dir eigentlich auch irgendwie liegt.
Ich mag es gerne,
ja. Also dir eine Geschichte zur Musik auszudenken.
Ja, das ist ja, ich glaube, andere Leute schreiben Bücher.
Ja.
Ja, genau.
Also du setzt so ein Promotext, das ist für dich wie ein Buch. Das
ist wie ein Roman.
Also, okay. ich habe da gar nicht so, ich habe das eigentlich immer als stressig empfunden, sich irgendwie eine...
Ja, das Problem ist ja das der Authentizität.
Ja.
Also, dass eigentlich abverlangt wird, dort eine Geschichte zu präsentieren, die du verkörpern kannst als eine wirklich wahre. Also da ist ja der große Anspruch der Hörerschaft, dass die Kunst, die du ihnen vorträgst, irgendetwas Wahres ausdrücken muss, was tatsächlich mit deinem Leben zu tun hat, sodass irgendwie nachvollziehbar ausgedrückt werden kann. Ja, das ist etwas wirklich Weltliches, das ist etwas, was jeden angeht, weil jeder hat ein Leben. Also es ist irgendwie, ich glaube, da kommt dieser Gedanke, dieses Authentizitätsversprechen der Künstler auch irgendwie her, dass man das Gefühl hat, ja, da kann jeder Hörer auch irgendwie andocken, wenn man verkörpern kann, dass da irgendwie wirklich etwas Wahres hintersteht. So. Und da kommen Künstler natürlich in Stress.
Ja. Ja, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich finde es eigentlich gut, wenn das, was man über die Musik sagen kann, wenn davon viel in der Musik drin ist.
Ja.
Also jetzt auf der Haben-Seite, wenn man sich jetzt vorstellt, deine Platte Stay in the Dark.
Ah, genau, da kam es auch über den Titel auch noch.
Genau, da war deine Geschichte ist also im Dunkeln aufgenommen.
Genau.
Wenn ich jetzt im Idealfall, ich habe es jetzt länger nicht gehört, aber wenn ich jetzt im Idealfall beim Hören das Gefühl habe, ohne den Titel zu kennen, habe ich schon so eine dunkle, nächtliche Stimmung.
Ja.
Einfach nur im Klang. Vielleicht durch bestimmte Parameter, vielleicht durch irgendeinen Nachtakkord oder sowas oder eine, keine Ahnung. Dann würde ich denken, das ist ja toll, das höre ich schon in der Musik und dann kriege ich noch den Titel dazu, dann habe ich so einen Mehrwert.
Ja.
Im Idealfall, ja, und das ist wirklich sehr unterschiedlich von der Musik abhängig, im Idealfall erzählt mir die Musik selber ja schon irgendwie eine Geschichte. Das hat nur einfach Grenzen,
ja,
sag ich mal. Wie viel Geschichte man vielleicht auch in der Musik ohne Text, wie viel ich in der Musik schon hören kann. Also ich muss so dran denken, für Elise, da ist scheinbar nicht viel Story dahinter. Also ist einer Frau gewidmet von Beethoven, könnte man denken, Love Interest. Musik klingt schon romantisch. Da ist jetzt nicht so viel Story bei. Wenn ich jetzt aber sage, bleib mal so ein bisschen in der Klassik, keine Ahnung, von Hector Berlioz gibt es diese Symphonie Fantastique, so ein bekanntes Werk, so aus dem Bereich Programmmusik, wo es dann so eine ganze Geschichte gibt. So im ersten Satz geht der Held auf einen Maskenball und dann irgendwann wird er gehängt, glaube ich, und dann hat er irgendwie so einen Drogenrausch oder so. Da gibt es so eine Story, auch so einen kleinen Text zu dieser Symphonie. Das werde ich jetzt nicht alles hören.
Nee.
Ich werde aber, wenn ich die Story habe, werde ich das irgendwie vielleicht in der Musik wiedererkennen.
Genau.
Oder halt gibt ja so dieses symphonische Dichtung, heißt das dann, also quasi sowas ähnliches wie Programmmusik gibt es ja auch von Richard Strauss, Don Quixote oder sowas.
Ja.
Das ist denn die Geschichte von Don Quixote als Musik erzählt.
Ja.
Und da gibt es, klar, die einzelnen Teile der Musik haben auch so Titel, die sich auf Don Quixote beziehen, Dulcinea und das Pferd und was weiß ich, der Spiegelritter. Nur ich werde das werde ich nicht hören, wenn ich es nicht weiß.
Genau, also du brauchst ein gewisses Vorwissen und dann kannst du darüber diese Inhalte in der Musik erkennen. Beispiel aus dem Jazz ist Alabama von John Coltrane zum Beispiel, bezieht sich auf eine Rede von Martin Luther King, die er nach einem Anschlag des Ku Klux Klan auf eine Kirche in Alabama gehalten hat, wo, glaube ich, 4 kleine Mädchen ums Leben gekommen sind und so. Und Coltrane hat diese Rede von Martin Luther King genommen, um sie in seiner Melodieführung zu verarbeiten.
Ja.
So, wenn man das hört und die Geschichte dazu kennt, kann man das wiedererkennen. Wenn man das die Geschichte dazu nicht kennt, kann man immer noch sagen, die Musik finde ich gut oder schlecht.
Ja.
Aber man kann halt, diesen Zugang hast du dann zum Beispiel nicht.
Ja. Ja. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, weil wir so ein bisschen ja gezweifelt haben am Beipackzettel.
Ja.
Ich würde mal sagen, Theorie von mir, weiß nicht, ob das stimmt, wenn die Musik trotzdem gut ist, auch ohne Beipackzettel, ist der Beipackzettel total legitim. Manchmal gibt es aber auch so Schrottmusik, die hat einen Beipackzettel und dann hat man so das Gefühl, mir wird jetzt hier ein X für ein U vorgemacht.
Also die Musik kann die Qualität nicht nachweisen und deswegen muss der Beipackzettel genau das ausgleichen? Oder?
Ja, sowas meine ich. Also da will ich jetzt gar nicht so irgendwelche Negativbeispiele hier ranbringen. Also da kann sich ja jeder selber überlegen, aber es gibt manchmal so Fälle, wo man das Gefühl hat, die Musik ist eher so mau oder so, ja, nichts Besonderes oder uninteressant oder auch nicht besonders pfiffig, so dass man so hört, ja, gab's schon mal oder also weder innovativ noch besonders gut. Schöpfungshöhe, sagen wir hier manchmal, ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann gibt's aber dazu einen ganz langen Text und das ist da und da entstanden auf die Art und da sind diese Einflüsse drin und das ist ein ganz besonderes Werk. Da hat man das Gefühl, ein bisschen viel Beipackzettel.
Ja, genau. Und
ich sehe in deinem Gesichtsausdruck sehe ich, dass dir ganz viel in den Kopf kommt, was du jetzt hier nicht sagen möchtest.
Nein, natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass wir unser musikalisches Upbringing tatsächlich sehr von Beipackzetteln geprägt ist.
Ja.
Beziehungsweise wir in einer Zeit groß geworden sind, wo dieses Prinzip eigentlich schon ganz gut ausgecheckt wurde.
Ja.
So, und wir auch mit Leuten vielleicht umgeben haben, die sehr gerne so über Musik geredet haben und zwar dann mit dem Anspruch vielleicht auch Bands gegründet haben, dass diese Geschichte erstmal im Vordergrund stehen muss oder so. Also man könnte ja auch gewissen subkulturellen Strömungen in Hamburg vorwerfen,
dass
das eine große Rolle gespielt hat. So der Überbau, der intellektuelle Überbau vor der Musik an sich eventuell stehen könnte.
Also da können wir ganz konkret auch sagen, über Hamburger Schule, das ist ja medial alles aufgearbeitet worden, aber klar, wenn dann sich Protagonisten der Hamburger Schule hinstellen und sagen, ja, wir haben hier Einflüsse aus dem Rap, das ist vertonte Prosa, das ist keine Lyrik, das ist eine ganz neue Art von Zeitgeistigkeit, die hier passiert.
Ja.
Und in der Musik haben wir auch Einflüsse, da sind wir auch vom Free Jazz, aber auch von der elektronischen Musik beeinflusst. Und dann hörst du aber irgendwie Schraddelrock mit pseudo-tiefsinnigem Geplapper drüber, im schlimmsten Fall.
Ja, genau.
Das ist Disclaimer, Fall. Es gibt wirklich die tollsten, stärksten Werke aus der Hamburger Schule, aber auch eben nicht alles und auch vieles nicht.
Ja.
Und vieles hält den Test der Zeit nicht statt, aber da hat man das Gefühl, das ist sehr aufgeladen.
Ja.
Da gibt es so eine Behauptung von Intellektualität und so einer absolut tollen Verbindung von Musik und Text.
Ja.
Die Musik ist politisch und das wäre so ein Beispiel. Fällt dir noch was ein? Woran denkst du?
Ja, also ich habe die letzten 10 Jahre in einer Szene Karriere gemacht, wenn man so will, wo auch tatsächlich viel über die Geschichte dazu, die Musik erklärt werden musste. Wir reden ja, hin und wieder benutzen wir das Wort Substanz,
ja,
die vielleicht erstmal, wenn man die Musik an sich hört, diese Substanz nicht nachweisen kann. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was genau bedeutet das? Oder Schöpfungshöhe ist ein ähnlicher Begriff. Den müsste man eigentlich erstmal genau umreißen. Also was heißt das genau? Weil das, da werden so qualitative Einordnungen einfach jetzt erstmal in den Raum gestellt.
Und
da könnten wir ganze Folgen mitfüllen, ob die eigentlich angebracht sind oder nicht. Aber ja, zumindest beschleicht mich da hin und wieder auch dieses gleiche Gefühl, dass ich denke, ja, diese Texte sind auch einfach nötig.
So. Ja, ja, ja.
Oder die Geschichte dazu sind nötig, weil die Musik an sich vielleicht nicht automatisch nachweisen kann, dass sie eigentlich diese Qualität, die der Text beschreibt, nachweist.
Genau. Mit der Neoklassik, da gibt's ja auch so ein, also zum Beispiel ein Beispiel, wo ich das gelungen finde, ist, das ist jetzt nicht Neoklassik, aber ähnliche Zeit, der Künstler Bon Iver. Hat doch dieses Debütalbum For Emma
Forever Ago.
Genau, sehr beliebt geschrieben. Und das ist auch wirklich ein tolles, also auch für in dieser Zeit ein tolles Stück Musik.
Ja.
Da gibt's aber auch diesen Beipackzettel zu, dass er so mit einem Mikrofon alleine im Wald das aufgenommen hat.
Genau.
Da würde ich sagen,
nach einer schweren Trennung.
Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mein Beileid. Genau, da finde ich, da funktioniert das. Ja. Weil du hörst diese Musik, die ist auch irgendwie in sich gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute rumlaufen, hast du diese Musik schon gehört, die hat er alleine im Wald mit einem Mikro aufgenommen, sondern das ist irgendwie so eine gute Geschichte dazu. Weiß ich auch gar nicht, ich weiß nicht mal, ob die stimmt.
Er wird sie, glaube ich, immer noch so erzählen.
Ist ja übrigens auch so ein bisschen wie, hatten wir auch neulich drüber gesprochen, fällt mir gerade auf, wie Bruce Springsteen.
Nebraska?
Ja.
Stimmt, ja.
Ja.
Ein bisschen ähnlich.
Jetzt kommt's mir.
Wobei da in Nebraska ist das Schlafzimmer, das wichtige Ding, oder?
Aber auch hat er ja auch alleine aufgenommen. Meine ich nur, gibt's eine Parallele. Genau, bei der Neoklassik gibt's ja aber auch oft so Geschichten, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber sowas wie, ich habe mir mein Klavier selber geschnitzt aus einem seltenen Baum, der nur auf der einen Insel in der Ostsee wächst und sowas. Ne? Das sind immer so, so solche Geschichten gibt's da.
Ich habe so eine dicke Story auch mitgehört, da hat jemand ein Tape vergraben so und das dann halt nach Jahren wieder ausgegraben und dann halt mit diesen Tapes gearbeitet. Also sind so solche Stories halt, die dann halt immer rausgeholt werden, um halt zu behaupten, dass man so einen neuen Zugang zu Komposition, das ist ja immer wichtig, ne? Also, dass es irgendwie so hochkulturelle Begriffe genutzt werden und so und dargestellt werden können und begreiflich gemacht werden können, auch für das gemeine Volk.
Ja.
Und dann wird einfach so eine ganz einfache Story, ich habe ein Tape vergraben, dann habe ich es wieder ausgegraben, habe geguckt, was damit passiert ist und dann mich davon inspirieren lassen und so in so sehr hochgestochene Worte verpackt. Und da bin ich auch immer total skeptisch. Da denke ich auch so, ach Mensch, da steht die Story ja wirklich schon jetzt über der Musik. Ich habe die Musik noch nicht mal gehört.
Ja, absolut, ja. Total richtig, genau. Ist auch immer die Frage, hört man's oder nicht?
Ja,
weil es gibt natürlich auch in der neuen Musik tausende dieser Konzepte oder sowas. Also von Zufallsmusik bis total ausgecheckte Konzeptmusik und so.
Ja.
Mal funktioniert's, mal nicht. So, wo ich aber eigentlich hin wollte, vielleicht mal so eine Verbindung schaffen. Im Idealfall ist dieses emotionale Hören, das analytische Hören und der Beipackzettel vielleicht im Idealfall greift er ineinander.
Ja.
Also Coltrane Alabama.
Ja.
Coltrane, vielleicht gutes Beispiel, Love Supreme, dieses Album, was so ein bisschen wie so eine
Messe.
Religiöse Messe angelegt ist. Und da gibt es ja dieses letzte Stück Prayer. Da vertont ja John Coltrane auch ein Gebet.
Ja.
Also du kannst den Text von diesem Gebet drunter legen und dann merken, dass es von den, wie sagt man, syllabisch oder so, also von den Silben genau auf die, passt genau auf die.
Das ist ein fantastisches Beispiel, weil wirklich da ist es ja so, dass wenn du die Geschichte kennst, hörst du die Musik nochmal anders. Die Musik funktioniert aber auch ganz, ganz großartig ohne jegliche Geschichte. Man kann sie einfach reinziehen und denken, boah, geil gespielt. So,
ja.
Und auch irgendwie klingt gut und alles so, ne? Also man merkt so, da ist alles irgendwie beieinander. Und dann hörst du diese Geschichte, bei mir war es zum Beispiel so. Und dann denke ich so, hat nochmal einen neuen Zugang dazu und hab nochmal anders genießen können. So. Und super. Funktioniert eigentlich sehr super.
Genau, also da gibt es dann die Entstehungsgeschichte, die Emotion und die Analyse.
Ja.
Also, greift da ja auch ineinander, weil ich muss ja zum Beispiel auch zumindest checken, dass da diese Silben auf das Gebet sind oder solche Sachen. Da brauche ich ja auch schon so ein bisschen Analyse für. So rudimentär. Was wir jetzt noch ein bisschen ausgelassen haben, ist das Drumherum.
Ja, was meinst du damit?
Labels, Musiker. Macht mir auch viel Freude. Der und der hat da und da gespielt.
Ja, Letztes Mal hat mich ja bei MPS Verve interessiert, wie die sich vertraglich geeinigt haben.
Ja, ach so.
Kurz mal darüber geredet.
Genau, bei dir natürlich großer Fokus aufs Wirtschaftliche. Genau. Bei dir ja der Schatzmeister vom LKJ. Ja,
da mache ich ja wirklich einen fantastischen Job.
Ja, da ist, genau. Also würde ich sagen, sind auch so verschiedene Sachen. Und das finde ich an Jazz so toll. Dieses Personelle, das ist ja wirklich so ein bisschen ich als Jazzhörer fühle mich manchmal so als wie so Leute, die sich so stark für Bundesliga interessieren, für Transfermarkt oder sowas. Das ist noch so eine zusätzliche Ebene im Jazz, weil da selten so Bands lange zusammen sind oder Einzelkünstler, sondern immer da zählt so jeder Spieler und dann ist es ja immer so wie so Mannschaften, die man, also Miles Davis als quasi der Trainer oder der Libero oder wie auch immer der Mannschaftskapitän.
Ja.
Und der stellt dann so verschiedene Mannschaften zusammen. Ja. Und dann kann man immer sagen, ach guck mal hier, das ist der hat vorher bei Werder gespielt, dann ist er bei Mainz und später in Bayern München hat er nochmal ganz anders.
Ja, oder wieder bei der Formel 1 ist er in einem anderen Rennstall auf einmal.
Genau.
Ne? Also, aber das hat ja auch was mit der Musik zu tun. Also jetzt zu sagen, das hätte alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich meine, wenn man die Geschichte von Miles Davis mal hernimmt, wo er den Wechsel von Prestige zu Columbia vollbringen wollte, vor allem, weil er irgendwie das Gefühl hatte, ja, da wird es vielleicht ein bisschen leichter, auch von den Drogen loszukommen. Ja. Dann halt diese 4 Alben eingespielt hat, Cookin', Workin', Relaxin' und so, alle irgendwie eigentlich an 2 Wochenenden irgendwie weggehauen, um aus diesem Vertrag rauszukommen und so. Und dann mündet das Ganze in Kind of Blue auf Columbia. Ja. Also das sind ja musikalische Zusammenhänge. So. Also er möchte sich persönlich weiterentwickeln, er möchte aus bestimmten Kontakten irgendwie raus und so. Und das hat ja auch dann tatsächlich was mit der Musik zu tun, die Wirtschaftlichkeit auch so. Ne? Das ist doch irgendwie, das jetzt gänzlich außer Acht zu lassen und zu sagen, das wäre nicht wichtig für die Musik, ist ja auch Quatsch. Ja.
Nee, deswegen habe ich dich ja auch, oder haben wir uns ja gegenseitig auch jetzt mal so gefragt, wie redet man eigentlich über Musik?
Ja.
Oder was war deine Eingangsfrage? Wie hast du das Thema eingeleitet?
Weiß ich nicht mehr. Hört doch nochmal nach, spul zurück und lass es nochmal laufen. Aber irgendwie sowas war es,
genau. Genau, weil
warum reden wir über Musik?
Genau, also weil ich das so interessant finde, diese verschiedenen Ebenen.
Ja.
Also jetzt haben wir so quasi noch, also vom emotionalen, analytischen, dann der Beipackzettel, dann nochmal diese ganzen sozialen und Lebensumstände. Also es kann was Politisches sein, wie Alabama, die Zeit. Das kann aber auch dieses Personelle sein. Das kann was Wirtschaftliches sein mit den Labels. Das ist ja alles auch irgendwie total interessant.
Ja.
So, ich frage mich so ein bisschen, trotzdem geht's mir so, und da trete ich hier so ein bisschen auch an für, also dass man so ein bisschen eine Verbindung auch immer hinkriegt zwischen diesem analytischen und Beipackzettel und soziokulturellem und emotionalem. So richtig funktioniert das immer erst, wenn sich das alles so ein bisschen verbindet.
Ja, wenn es ineinander greift.
Genau.
Ja, genau.
Also und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich, also bei all dem Blödsinn, den wir hier machen, das ist schon auch ein Teil von dem, was ich hier gerne im Podcast machen möchte.
Ja.
So ein bisschen, wenn ich über Musik rede, auch so einen bestimmten Zugang hier zu bieten, also als unterhaltendes Medium, wo ich sage, das ist vielleicht auch interessant, mal diese ganzen Ebenen mal zusammenzubringen. Also Beispiel hatten wir neulich. Wir waren beide sehr genervt, ist das falsche Wort, aber sagen wir mal irritiert über bestimmte Personen, die zum Beispiel den ganzen Tag nur darüber reden, welche Musik bei welchem Label rauskommt.
Ja.
Weil die zu einer bestimmten Stilistik gehört.
Ja.
Sagen wir Krautrock oder sowas. Und dann geht's irgendwie, es geht eigentlich die ganze Zeit nur um diesen wer wo und wie da irgendwie so die personellen Verbindungen sind. Es geht aber nie um die Musik.
Ja, genau. Und dazu neigt der Journalismus tatsächlich ja auch.
Der
Musikjournalismus neigt ja tatsächlich dann dazu, solche Geschichten oder Parameter über Musik reden zu können, halt herzuziehen und sich dann komplett darauf zu versteifen. Wir reden oft darüber, ne, wenn es textorientierte Musik ist, also wo viel Text stattfindet, dann redet man eigentlich nur über den Text und so und dann geraten viele musikalische Bereiche ins Hintertreffen.
Genau, das ist so eine Beobachtung. Zum Beispiel, genau, sobald ein deutscher Text da ist, wird eigentlich nur über Text geredet.
Ja.
Sobald ein englischer Text da ist, wird eigentlich kaum über Text geredet.
In Deutschland, wir können das natürlich jetzt nicht für Amerika sagen.
Ja, genau. Und ich habe auch zum Beispiel im Jazzjournalismus oder in Jazzliteratur oft das Gefühl, es wird gar nicht so viel über die Musik geredet. Sondern dann, da habe ich auch das Gefühl, da verlieren sich auch viele Leute, tun wir hier vielleicht auch manchmal, in diesen Transfermarkt.
Ja.
Und der mit dem und der mit dem und der mit dem.
Ja.
Aber eigentlich verbinde ich das hier so mit so einem Wunsch, auch immer mal wieder über die Musik zu reden.
Aber du hast ja nun viele Interviews gegeben mit der Eisenbahn und so. Wie lief denn das ab? Also worüber wurde dann vor allem geredet und wie sind die Journalisten auf euch zugegangen?
Ja, genau, da wollte ich mit dir nämlich eh auch nochmal drüber reden, so Praxistest. Wie nehmen wir denn das wahr, wie über Musik gesprochen wird, an der wir vielleicht beteiligt sind?
Mhm.
Weil genau, wir hatten jetzt ja quasi höchste Eisenbahn-Release-Phase, einige Interviews. Ich will auch hier niemand ans Bein pissen. Es ist wirklich von auch mal ein richtig tolles Interview bis hin zu absolute Gräuslichkeiten.
Ja, wir reden natürlich gerne über das Negative. Das ist immer unterhaltend. Was hat dich am meisten gestört?
Also, weiß nicht, ich möchte hier wirklich auch niemanden in die Pfanne hauen, aber irgendwie doch, weil es ist ja öffentlich-rechtlich, ne?
Ja.
Da gibt es ja teilweise wirklich große Sendeanstalten.
Ja, du hast dich geoutet auch, vielleicht doch erstmal was Positives dann dazu sagen, als großer Fan zum Beispiel von klassischen Musiksendungen, wo viel über Musik geredet wird
und ja.
So. Aber du machst ja nun mal keine Klassik.
Ich mach keine Klassik. Man muss jetzt ja auch nicht so einen Rundumschlag-Bashing machen. Aber es ist jetzt irgendwie auch, finde ich, kein Geheimnis, dass so gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk scheinbar auch schon seit langer Zeit in einer ganz tiefen Krise ist. Wo geht's eigentlich hin? Was machen wir eigentlich für Inhalte?
Mhm.
Ja, ich muss sagen, da bin ich von vielem kein Fan.
Ja.
Also diese öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind ja mal entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man gesagt, ey, guck mal, wir kommen gerade aus der Nazi-Zeit. Da hatten wir so eine Art Staatsfernsehen. Mhm. Das heißt, die Politik hat
Staatsfunk, ne?
Staatsfunk, ja. Genau. Die Politik konnte quasi ganz direkt die Inhalte bestimmen. Quasi.
Der Rundfunk war ihnen untergeben, die mussten das einfach verbreiten.
Also Propaganda, sagt man dann immer. Ne? Da hat man gesagt, wie machen das denn zum Beispiel die Engländer? Die haben so ein System, das ist quasi so in öffentlicher Hand, getrennt von der Regierung, gibt es so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkjournalismus, also die BBC. Also das Geld wird irgendwie schon wird irgendwie bezogen, jetzt auch nicht ganz privat, das ist jetzt nicht freiwillig, man muss das schon zahlen, diesen Rundfunkbeitrag. Aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn sich jetzt in der Politik was ändert, dann ändert sich nicht gleich komplett so die Ausrichtung der Sender. Hat man gedacht, ganz gutes Modell war es natürlich auch. Und man muss auch sagen, nach dem Krieg gab es jetzt auch gar nicht so viele Alternativen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja.
Also weil es gab noch kein Privatfernsehen, noch keinen privaten Rundfunk,
gab
vielleicht Kino oder sowas. Das heißt, aber auch man hatte so ein bisschen die Idee, wir machen so ein umfassendes, so eine Art Volksbildung oder Unterhaltung. Wir machen eigentlich so alle Inhalte öffentlich-rechtlich.
Ja.
Also das heißt von einer Unterhaltungsshow über eine Informationssendung, Nachrichten, Krimi, was gibt's noch? Keine Ahnung.
Ja, wichtig ist halt da vor allem, dass genau der öffentlich-rechtliche Rundfunk es sich immer leisten kann, kritisch auch mit Regierungsverhältnissen sich auseinanderzusetzen, ohne dass er irgendwie um seine Existenz bangen muss.
Genau, richtig. Genau,
das ist das Wichtige.
Aber er hat ja aber trotzdem nicht nur die Aufgabe, kritisch zu sein oder irgendwie also rein informativ zu sein, sondern auch Unterhaltung anzubieten, um für alle was zu haben. So, jetzt haben sich die Zeiten so ein bisschen geändert, ne? Mhm. Sag ich mal, jetzt so nach vielen Jahrzehnten. Wir haben Privatfernsehen, wir haben
Podcast,
wir haben YouTube.
Ja.
Und wo man sich dann schon, finde ich, die Frage stellen kann, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt zum Beispiel irgendwie Formate anbieten, die die private Wirtschaft auch abbildet?
Ja.
Also, wenn es bei Netflix und bei RTL und was weiß ich, wo noch und nöcher Mystery-Serien gibt oder Krimis, muss das Öffentlich-Rechtliche jetzt auch ein Krimi produzieren?
Naja, die argumentieren ja da ganz klar mit, ja, müssen sie, weil sie müssen ja nachweisen, dass sie Inhalte anbieten, die gewollt sind vom Volk, von der Allgemeinheit, weil deswegen kassieren sie auch die Gebührengelder. Da wird ja so argumentiert und deswegen müssen sie diese Inhalte genauso müssen sie letztlich auch auf die Quote achten wie RTL oder so.
Ja, aber warum eigentlich? Also
weil sie die Gelder kassieren.
Ja, aber das ist ja eine selbsterfüllende Geschichte. Man könnte ja auch sagen, wir nehmen weniger Geld und machen dafür keine Krimis. Weil die Krimis gibt's ja schon privat.
Ja. Okay, ja. Kann man, also.
Ja, warum?
Ich werde jetzt nicht dagegen argumentieren. Also, ja, ich bin nicht für die Krimis. Ich bin auch nicht für Vorabendserien. So.
Ja.
Genau. Ich bin auch nicht für die Art und Weise, wie sich mit Kultur auseinandergesetzt wird im Öffentlich-Rechtlichen. Also, ich finde auch, das ist reformbedürftig.
Genau. Ich stelle da wirklich nur mal die Frage, ist dieses Modell, und jetzt schreibt mir gerne auch eure Hassmails, aber, ist diese Vorstellung, dass Öffentlich-Rechtliche produziert Formate, die auch privat abgebildet sind, durch Netflix, Privatfernsehen, Kino, keine Ahnung.
Podcasts auch.
Podcasts, also ich meine auch wirklich erstmal diese rein Unterhaltungsformate.
Ja.
Brauche ich jetzt auch bei zwei Flitzpiepen von Funk, die mir irgendwie so einen Laber-Podcast machen, wenn ich das auch tausendmal privat
Ja, aber das ist die gleiche Diskussion. Dann sagt der Öffentlich-Rechtliche, ja, brauchen wir, weil dadurch können wir nachweisen, dass das halt etwas ist, was ihr draußen wirklich wollt. Und dafür müsst ihr halt ja eure Beiträge.
Genau.
Hier, schau doch, wird gesehen, wird gehört.
Ja.
Also damit rechtfertigen ihr ihr Prinzip. So, aber klar, wir stellen das so ein bisschen in Frage.
Ja, also auch mal eine kleine Neiddebatte. Ja. Übrigens finde ich jetzt auch nicht, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Es kam doch neulich irgendwie, wurde irgendwo geleakt, die Gage von Luis Klamroth bei Hart aber fair, der verdient seine 300.000, 400.000 Euro im Jahr.
Ja, genau.
Also das ist...
Ja, also mein Mioska und so.
Ja, also auch Intendanten und so, diese Gagen sind höher als die von absoluten Spitzenpolitikern.
Ja.
Das muss man sich nur mal klar machen. Wenn es um Erhöhung von Rundfunkgebühren geht oder sowas, dann sprechen wir auch von diesen Gehältern.
Ja.
Also weil... Interessanterweise, wenn es irgendwie darum geht, Managergehälter zu limitieren oder sowas, dann ist auch die gesamte soziale Linke sofort mit dabei und sagt, genau, Millionäre besteuern hier. Mhm. Wenn es irgendwie darum geht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren, dann heißt es ganz schnell, lass den, AfD, lass den.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Nee.
Finde ich auch einen gewissen.
Gibt's mittlerweile aber auch eine linke Perspektive drauf. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht abbilden, weil wir wollen ja über Kultur reden.
Richtig,
also, kurze Empfehlung, wer dazu mehr wissen will, da empfehlen wir Podcasts. Ich empfehle da Podcasts wie Geld für die Welt oder so. Maurice Höfken hat dafür einiges zu sagen. Oder Wolfgang M. Schmidt ist, glaube ich, auch ein großer Kritiker.
Nur um das mal zu sagen. Neue
20er oder so, kann man dazu hören. So, ne?
Genau, also schon von mir auch ganz klar die Frage, brauchen wir das? Und brauchen wir das in der Form? Weil, ich finde, die absolute Power des Öffentlich-Rechtlichen, die finde ich immer wieder in der Untiefe irgendwelcher Mediatheken, wo irgendwelche kleinen, nischigen Formate mir irgendwie gut aufgearbeitet irgendwelche Inhalte geben. Top, gerne.
Ja.
Aber da fließt auch nicht ein Großteil dieser Kohle hin.
Nö, sondern da werden die Inhalte ja teilweise umsonst hergestellt. Also vor allem, wenn Künstler beteiligt werden.
Ja.
Wir zum Beispiel.
Ja.
Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir zum Deutschlandfunk gehen und wir eine Gage bekommen,
wenn
wir da was einspielen.
Nur das muss klar sein. Mir schon auch klar, dass über Politik irgendwie berichtet werden muss. Aber natürlich für diese Budgets, die diese Polit-Talkshows haben, mit einem Erkenntnisgewinn von unter Null teilweise nach Rezeption bei mir, was da an Geld gefressen wird. Und dann möchte ich gar nicht reden über diese ganzen fiktiven Serienformate oder sowas, die auch, wo man sich auch einig ist, dass die super schlecht sind und absoluter Schrott.
Ja.
So, okay. Aber dieses System wird sich ja auch irgendwie von selber wahrscheinlich irgendwann auflösen, weil natürlich auch der Durchschnittszuschauer irgendwann wegstirbt.
Ja.
So, genau. Nur ist es eher eine Frage des Wanns. So, jetzt reden wir aber über Kulturjournalismus. Und ich muss sagen, ich war nur als Beispiel, wo ich denke, okay, Leute, ihr habt hier große Budgets. Okay, im Radio sind die Budgets nicht so groß wie im Fernsehen. Wenn du da mit jemandem sprichst vom Deutschlandfunk, der wird dir sagen, wir kriegen von den 18 Euro, kriegen wir 50 Cent oder so. Also das ist ein kleiner Teil, geschenkt. Trotzdem schöne, große Gebäude, in die man da reingeht, viele Mikrofone. Szenario, ich gehe in die Sendeanstalt einer Partition des Öffentlich-Rechtlichen in einem Bundesland mit einer Musikformation, nicht näher genannt, zu einem Interview. Schönes Gebäude. Vorne ist immer Fort Knox, auch beim Öffentlich-Rechtlichen, ne?
Ja, erstmal beim
Fortnox. Erstmal beim Pförtner haben wir auch schon. Genau. Ja. So, dann wird dann durch irgendwelche Fahrstühle und so durch irgendwelche Biedermeier-Treppenhäuser und so, also wirklich die schärfsten Buden, wird da flaniert. Dann kommt man auf so eine Etage, wo dann erstmal wird sehr viel gegrüßt, weil sehr, sehr viele Leute an sehr, sehr vielen Schreibtischen rumstehen.
Ja, und also auch kurz Zeit haben für einen kleinen
Schnack. Hallo, nochmal zur Kaffeemaschine. Also da arbeiten sehr viele Leute.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die alle Praktikanten sind. Ich gehe mal davon aus, dass die alle ganz gut bezahlt sind.
Mhm.
So, dann trifft man da eine Person, die journalistisch tätig ist, zum kurzen Vorgespräch. Man merkt, es werden so Fragen gestellt, wo ich sofort merke, okay, da hat sich jemand gar nicht damit beschäftigt. Ja. Das ist, ihr spielt ja heute Abend hier in dieser Stadt, da kommen wir alle hin, freuen wir uns voll und hier die eine da aus der anderen Reaktion ist auch voll Fan.
Wozu dient das Vorgespräch eigentlich überhaupt? Das ist ja auch etwas, was ich eigentlich vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kenne, dass es irgendwie nochmal ein Gespräch vor dem Gespräch gibt, um irgendwie so abzustecken, worüber geredet werden kann und worüber nicht, oder was? Ja. Es ist doch irgendwie auch merkwürdig, oder? Warum redet man nicht einfach?
Also in dem Gespräch wurden ganz klar nochmal so ein paar Fäden zusammengeführt. Da wurde nochmal irgendwas gefragt. Also, und dann setzt man sich in so ein Sendestudio. Gut, da kann man mir jetzt irgendwie gekränkte Eitelkeit vorwerfen. Dann macht sich die Person nicht mal die Mühe, die Namen der Studiogäste sich aufzuschreiben, sodass man als Felix Weigert vorgestellt wird. Ja. Wo ich so denke, okay, geschenkt, Campusradio, aber so.
Aber nicht beim Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, weiß ich nicht. Francesco sagt auch, er heißt auch immer Wilkening, verstehe ich. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich denke so ein bisschen, Leute, das sollte ein Job mit Exzellenz sein, wo man zumindest mal die Namen richtig ausspricht, wenn jetzt das Interview gut gewesen wäre, okay. Aber dann geht es wirklich folgendermaßen los. Super, Lamberto, du bist ja heute hier in Brilon. Toll, dass du da bist. Wie ist das so, auf Tour zu sein?
Okay, und jetzt muss ich mir so überlegen, ja, wie ist das so, auf Tour zu sein? Ja, wahrscheinlich sagt man dann solche Sachen wie, ja, schon anstrengend, jeden Abend spielen und so, aber macht auch Spaß. Natürlich ist es super, wenn Leute kommen und so. Das sind dann so die Gespräche.
Ja, toll. Ja. Ja, heute spielst du ja in Brilon. Freust du dich besonders?
Ja, Brilon ist immer ein super Publikum gewesen. Ich habe hier schon oft gespielt und so. Die Leute sind immer gut drauf und wir sind bestens vorbereitet und richtig heiß, endlich wieder hier zu sein. Freut uns.
Ja, toll. Ja. Du heißt ja Lambert. Woher kommt der Name?
Genau. Also ich könnte auch noch so ein paar, sind so die Standardfragen, die so abgearbeitet werden.
Du spielst ja mit Maske. Warum spielst du eigentlich mit Maske? Ja.
Oder wollen wir über den Wohnort reden?
Was, Wohnort?
Also du kommst ja ursprünglich aus Hamburg und bist dann irgendwann nach Berlin gegangen. Warum der Wechsel?
Ah!
Du bist ja bekannt geworden früher mit diesen ganzen Reworks.
Ja.
Die, also für große Künstler auch zum Beispiel wie Deichkind, José González, Tokotronic und wie sie alle heißen. Wie kam der Kontakt zustande?
Ja, also das ist wirklich völlig irre, dass ich so, also wirklich, ich habe auch in meinem Leben tolle Interviews mit tollen Interviewpartnern geführt, wo man auch merkt, okay, da hat irgendjemand eine Idee.
Ja.
Aber es gibt irgendwie so naheliegende Sachen. Ihr heißt ja die höchste Eisenbahn, aber jetzt seid ihr mit dem Auto. Hahaha, also wirklich so eine totale Scheiße.
Ja.
Oder das neue Album heißt, wenn wir uns wiedersehen, schreien wir uns wieder an. Ist das jetzt wörtlich zu verstehen? Also, kleine Sache, wenn man ein Interview führt mit einem Künstler, es macht Sinn, Fragen zu stellen, die nicht super obvious sind.
Ja, oder die darauf hinweisen, dass jemand wirklich sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist ja das, was du kritisierst.
Ja. Ne?
Also, da wird jemand wirklich bezahlt dafür, diese Zeit mit dir zu verbringen. Da sitzen
70 Leute auf dieser Etage und winken mir zu.
Und winken dir zu und das wird ausgestrahlt.
Ja.
Ja. Das ist doch auch irgendwie, für denjenigen, der die Fragen stellt, sollte das doch genauso wichtig sein, wie für denjenigen, der die Frage beantworten muss, dass man hier eine gute Figur macht.
Ja.
So. Und wenn es so obvious ist, dass es halt einfach hier so abgearbeitet wird, das ist doch peinlich für alle. Diese Person reißt die Band mit rein, weil du kannst darauf nicht gut antworten, wie ich es eben versucht habe. Ich bin deswegen auch aus der Rolle raus, weil ich es so unangenehm fand.
Ja.
Ich hatte keinen Bock zu sagen, wie geil Brilon ist.
Ja.
So, Entschuldigung, ich weiß, du wolltest das Rollenspiel mit mir machen, aber es kam mir sofort dieses Gefühl von so, ey, du reißt mich hier rein in etwas. So. Und genau, das ist doch irgendwie peinlich für alle, wenn es vor allem darum geht, dass hier alles Leute sind, die halt entweder genau von ihrer Kunst leben, auf der einen Seite und zur anderen Seite von ihrem Redakteur-Dasein leben. So, also man sollte doch ein gewisses Maß an Professionalität dann auch zum Ausdruck bringen, wenn man dann in die Öffentlichkeit tritt damit, ist doch klar.
Ja, man kann uns jetzt wirklich viel vorwerfen. Also mir, dass ich irgendwie, ich in meiner Eitelkeit verletzt bin, weil mein Name nicht richtig ausgesprochen ist. Man könnte auch sagen, hier, diese zwei Typen halten sich ja wohl total geil, wie die hier in ihr kleines Podcast-Mikrofon sprechen und hier Piratensender Powerplay machen.
Naja gut, aber wir stellen ja unter Beweis, dass wir unsere Hausaufgaben machen jede Woche. Also es ist ja wirklich so, wir tun immer so, als wäre das alles improvisiert, aber geben uns die ganze Zeit Hausaufgaben, mit was befassen wir uns, damit wir darüber reden können. Das ist ja das Einzige, was wir von diesen Journalisten auch erwarten, die dafür bezahlt werden, im Gegensatz zu uns.
Genau, man könnte uns nur jetzt vorwerfen, ihr seid ja gar nicht so geil, wie ihr tut, deswegen seid ihr auch nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, macht ihr mal euren Podcast so geschenkt.
Ja.
Leute, aber hört mal bitte teilweise zu, wie Musikjournalismus oder Kulturjournalismus im Radio oder im Fernsehen funktioniert, was da für Nichtigkeiten abgefrühstückt werden, wie langweilig das ist und wie gering eigentlich der Mehrwert von Kulturjournalismus ist bei Zeiten. Also ich sitze wirklich teilweise in so einem Interview Und da merkt man es ja auch erst, wenn man selber quasi Protagonist ist. Man kriegt die dümmsten Fragen gestellt. Es ist wirklich nur Geplapper. Also, und ich rede jetzt auch nicht nur von diesem einen Interview, sondern es sind wirklich mehrere Interviews und im Laufe meines Lebens viele Interviews gewesen. Es ist viel, einfach ultra viel Schrott, der es eigentlich nicht wert ist.
Wir haben den Podcast gestartet mit, es geht darum, halt Dinge begreiflich zu machen, Leuten die Musik näher zu bringen über Sprache und so, also etwas, was wir vielleicht auch tun und so. Dann ging es darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja durchaus einen Bildungsauftrag hat, historisch betrachtet.
Ja.
Und dann sitzt du auf einmal in so einem Interview und denkst so, nee, also da kommen wirklich all diese Dinge kommen hier nicht vor, so, sondern es ist wirklich, so kann man niemandem diese Musik begreiflich machen, so kann man auch niemanden dafür begeistern. So, ne?
Ja.
Genau. Also und vor allem, was ins Hintertreffen gerät, ist die Musik an sich. Die wird hier nicht besprochen.
Ja.
Hier wird darüber geredet, wie es ist, im Auto zu sitzen, nach Brilon zu fahren. Ja, genau.
Ja, also und da muss ich wirklich sagen, da steckt der Kulturjournalismus auch, also Krise, da steckt da so ein bisschen in der Krise, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, auch die Gegenbeispiele, ich muss jetzt sagen, dass ich sowas wie Diffus oder sowas auch nicht besonders spannend finde, was irgendwie so das größte so unabhängige Pop-Portal in Deutschland ist. Rap-Journalismus ist irgendwie so eine eigene Gattung, so, das ist ja auch viel privat, das ist ja eher so ein bisschen wie Soap.
Man könnte denen ja zugute halten, dass sich dort wirklich Zeit genommen
wird. Ja, da wird sich Zeit genommen und da kennen sich die Leute wirklich aus.
Und das ist bei Diffus ja schon auch so, da gibt es auch Formate, die ja wirklich lange gehen und dann sitzen da wirklich, also du hast ja im Öffentlich-Rechtlichen eigentlich selten den Fall, wirklich mal ausgiebig über deine Musik zu reden, sondern die meiste Zeit ist es dann halt so ein Interviewformat von maximal 10 Minuten Redezeit. Ja. So, da kannst du nichts sagen. So.
Ja, aber man könnte, aber ehrlich gesagt, ich könnte in 10 Minuten, glaube ich, viel erzählen, wenn mir die richtigen Fragen gestellt
werden.
Ja, und da kann man das vielleicht auch ein bisschen schneiden.
Ja.
Und ich bin teilweise irritiert, wie schlecht dieser Journalismus ist. Und auch irgendwie dieses Geplapper, was so an den jungen Wellen, also ob es jetzt Deutschlandfunk Nova oder Funk ist, da ist auch einfach, also...
Okay, aber es ist schon auch eine Eigenheit, die, sag ich mal, in der Popkultur eher verhaftet ist als in der Hochkultur. Da gibt es ja Formate, die wunderbar funktionieren.
Ja, genau.
Und genau das eigentlich leisten, was sie leisten sollten, oder?
Gibt es. Liebe Impros, ich möchte euch jetzt bitten, das ist hier wirklich unser Ausschnitt der Wirklichkeit. Also über unser interviewt werden und über das, was wir so hören oder was uns so in die Kanäle reingespült wird. Ich bin sehr interessiert, wenn jemand sagt, er hat irgendwie ein Format im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es um Popmusik geht, Popkultur oder um Jazz und sagt, das findet er gut oder mir reicht auch, das findet er ganz gut.
Ja.
Das findet er okay, bitte mal schicken. Also ich würde auch sagen, also ich habe auch hier abonniert im Podcatcher. So verschiedene Deutschlandfunkformate, Hintergrund, Feature, ja, WDR-Zeitzeichen.
Tonart,
was
glaube ich? Das glaube ich immer so, läuft mittags auf Deutschlandfunk.
Ja, gibt es das als Podcast?
Popkultur-Magazin auf Deutschlandfunk.
Ja.
Ich finde das auch ganz gut eigentlich. Also auf jeden Fall habe ich darüber schon Musik kennengelernt.
Ja, genau, wenn es so beim bloßen Vorstellen bleibt, ist es ja auch manchmal irgendwie okay. Ich möchte hier nicht in die Falle tappen und irgendwie so eine Rundumkritik machen. Ich sag nur, der Ausschnitt, den ich mitbekomme, da ist ultra viel Schrott und da habe ich das Gefühl, da wird eigentlich unwürdig dem Budget und auch der sozial- und kulturellen Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gearbeitet.
Ja.
Nur mal so ein liebevolles kleines Rütteln, Wachrütteln. Aber bitte, wenn ihr Formate habt, die ihr gut findet, schickt mal bitte, dann ich würde da gerne mal so einen Überblick bekommen.
Gerne hier mit den Tipps. Und es gibt da ja auch, sag ich mal, Unterschiede in der Perspektive. Also wenn du zum Beispiel als Künstler fühlst du dich ja oft so in diese Situation gedrängt, dass du eigentlich nicht viel Zeit bekommst, deine Musik zu erklären. Trotzdem ist es ja vielleicht so, dass wenn das Format liebevoll aufbereitet ist, und ich würde jetzt mal sagen, bei Tonart ist das so, selbst wenn man der Künstler selber dazu eigentlich nicht viel sagen kann, wenn er damit zu Gast ist, dass da eigentlich relativ liebevoll über Musik geredet wird, sodass Interesse geweckt werden kann. Also das finde ich auf jeden Fall. Ich habe dann neulich auch mal so einen Fall gesehen, da war jemand, wollte jemand über ein Großkonzert berichten, über eine, sagen wir mal, irgendeine große Band wie U2 oder so. Und dann wird natürlich nicht ein Interview mit U2 realisierbar sein, sondern es wird ein anderer Journalist hingeschickt, sich dieses U2-Konzert anzusehen. Und dann interviewen die sich so gegenseitig. Was ist das eigentlich für eine Form von Journalismus, dass sich die Journalisten letztlich gegenseitig so fragen?
Ja.
Ich weiß nicht, ist irgendwie auch komisch, oder?
Ja, genau.
Und wie war es denn hier? Was hat Bono gemacht?
Ja,
genau.
Wie findest du eigentlich U2?
Ja.
Also genau, da kann man, also Und man hat auch das Gefühl, das ist alles so ein bisschen dünn, auch so von der...
Ja, selbst da, genau, das muss man ja sagen. Ich fände es auch okay, wenn man das Gefühl hat, es wird wirklich dann über Musik geredet, aber es ist dann doch eher, es wird sich darauf konzentriert, halt Musik begreifbar zu machen oder musikalische Inhalte eher so zu behaupten, als würden sie begreifbar werden durch, ne, die Geschichte, was beim Konzert angesagt wurde, was die politische Aussage gerade von Bono wieder ist.
Ganz und, wichtig. Und,
ja.
Wie fandst du's? Genau.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich, das ist ja...
Wie er sich bewegt hat. Genau. Wirklich auch relativ wenig Musik.
Ja, das ist, und das ist aber, finde ich, ein Problem, weil natürlich das Private oder die privaten Inhalte, gerade diese selbstgemachten Inhalte, überholen diese Angebote rechts und links.
Ja.
Also jetzt auch mal international gesprochen, jetzt zum Beispiel, was jeder kennt, kann Rick Beato, dieser große YouTuber, super erfolgreicher YouTuber, kann man von halten, was man will. Der führt aber jetzt schon seit längerem Interviews mit allen möglichen Größen der Rock- und Popmusik.
Ja.
Und auch teilweise Jazz.
Wieso kann man da was Kritisches
sagen? Ja, man kann irgendwie sagen, man findet seinen Geschmack oder seinen Ansatz komisch oder meinetwegen irgendwie sowas oder also... Da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die da irgendwas zu kritisieren haben. Nur, das ist nicht eine große Produktionsfirma, die gesagt hat, wir machen jetzt mal Interviewformate mit, was weiß ich, Flea von den Chili Peppers. Sondern das ist ein Typ, der sein eigenes Business gestartet hat, vielleicht auch ein paar Mitarbeiter hat.
Ja.
Es wird deutlich weniger sein, als in dieser Etage im Radio sitzen, die da alle gegrüßt haben, sondern es wird eine Handvoll.
Das war nur der Lokalsender.
Was?
Das war ja nur der lokal-öffentlich-rechtliche.
Ja, genau. Also ein drittes.
Ja.
Genau. Das heißt, es ist ja möglich, hochwertige Inhalte zu produzieren für deutlich weniger Geld, mit deutlich mehr Kompetenz, wenn da die richtigen Leute sitzen und die richtigen Ideen.
Ja.
Aber so dieses seelenlose, inhaltslose Geplapper, stelle ich mal in Frage.
Genau, also vor allem, wenn man sagt, man muss sich ja ein bisschen an den Angeboten der Privaten orientieren, damit man behaupten kann, ja, wir müssen auch so ein bisschen auf Quote achten und so, weil wir kassieren die Gebührengeld und wir hatten das vorhin und so. Dann kann man sich ja auch die Formate, die durchaus qualitativ hochwertig sind und auch funktionieren, auch von denen etwas abgucken. Und da Rick Beato ist ein wunderbares Beispiel, finde ich nämlich auch. Also es wäre doch ideal, so ein Format mit öffentlich-rechtlichen Geldern zu finanzieren. Das wäre doch wunderbar. Muss man wirklich sagen, solche Ideen relativ selten.
Spärlich.
Ja, ja.
Genau. Ein anderes Beispiel, also ich habe es neulich gesucht, ich finde, es gibt es nicht mehr online verfügbar. Ich habe vor 15 Jahren oder sowas, als Podcast noch kein großes Thema waren, habe ich in dieser Podcast-App, habe ich so einen Podcast gefunden, A History of Electronic Music, wo so eine Privatperson aus England mit so langen Hörbeispielen so die Geschichte der elektronischen Musik vom Theremin über das Ornn-Martinot, über die Hammond-Orgel so in 20 Folgen so erklärt und irgendwann es bröselt so aus, glaube ich, so Anfang der 80er oder sowas, da merkt man auch, der hat einfach aufgehört, Folgen zu machen. Das ist super gemacht. Da hat eine Person ein geniales Format gemacht mit ganz viel Liebe und so. Und es ist, also Rick Beato oder halt, was weiß ich, dieser Podcast, den ich mal gehört habe, vielleicht fände ich den heute auch nicht mehr so gut. Es gibt so viele
Orientierungsmöglichkeiten.
Ja, und es gibt auch so viele gute Inhalte mittlerweile. Ja. Links und rechts wird das Öffentlich-Rechtliche da überholt. Bitte, 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 schickt uns mal eure öffentlich-rechtlichen Formate, die ihr okayisch findet. Würde mich wirklich interessieren. Weil ich möchte jetzt auch nicht auf meiner Stinkerposition hängen bleiben. Also ich merke, was ich sehr viel höre, sind Klassikangebote.
Ja.
Da gibt es wirklich hervorragende Sachen.
Ja, das ist das, worauf ich eben so ein bisschen drauf wollte. Vielleicht arbeiten dort die falschen Leute. Also vielleicht ist Popmusik oder über Popmusik reden sowieso ein bisschen, vielleicht können wir das ja aufgrund unserer eigenen Biografie auch ein bisschen bestätigen, etwas, wo Leute vielleicht letztlich landen, die gar nicht die verbalen Fähigkeiten haben, über Musik zu reden, sondern halt generell, es lädt ja ein bisschen dazu ein, dass dort halt Musik verhandelt wird über all diese anderen Themen und dass es halt so ein bisschen vielleicht an der Popmusik liegt oder an der U-Musik, um diesen Begriff mal zu, den verstopften Begriff mal zu verwenden. Genau. So, dass dort halt Menschen landen, die sowieso denken, über Musik muss hier eh nicht geredet werden, sondern dass das wirklich Leute interessiert, ist das andere. So.
Genau, das Drumherum.
Und da hat irgendwie die Hochkultur vielleicht so ein bisschen einen Vorteil, dass halt irgendwie da schon noch viele Leute gibt, die tatsächlich sich mit musikalischen Inhalten auseinandersetzen und da auch gerne drüber referieren. So.
Genau, klar.
Mir fällt auch keine Person ein, so, die das gut machen würde. Über wirklich die Musik in der öffentlich-rechtlichen Landschaft, aber generell auch so in Deutschland, über wirklich Musik zu reden, über Musik.
Na, was ich ganz
Popmusik oder auch Jazz, eigentlich auch schon da, geht's eigentlich schon los.
Was ich ganz lustig finde, eigentlich, das sehe ich nur, da wird mir manchmal irgendwie so ein Reel reingespült, der nennt sich Dr. Pop.
Ja, genau.
Kennst du den?
Ja, ja, genau.
Das finde ich wirklich tatsächlich sehr erfrischend. Ja. Da merkt man auch, was da für ein, doch ein Bedarf für da ist. Ich glaube, der ist sehr erfolgreich.
Ja, genau, stimmt.
Ein junger Typ, also so unser Alter, sag ich mal, jünger als das Publikum. Ja, genau. Das ist so ein Typ, der sitzt irgendwie auch gerne mal so im Frühstücksfernsehen und erklärt dann irgendwie den Drumbeat von irgendwas bei Dua Lipa oder sowas.
Wo es herkommt und so, arbeitet viel mit so Sample Pads.
Genau, hat so ein Sample Pad. Ja. Und das finde ich genial.
Ja, super, muss man wirklich sagen. Also, ja.
Stimmt.
Dr. Pop wollte ich vorhin übrigens schon referenzieren.
Ja.
Genau, den könnten wir mal hochhängen.
Ja, also
da hat's mal geklappt.
Ist auch alles nicht irgendwie, ist jetzt nicht ultra deep oder sowas. Ja. Oder geht ultra tief rein. Aber der macht halt genau das, was ich am Anfang mit für Elise so ein bisschen versucht habe vorzumachen.
Ja.
Der hört sich die Musik an
und
kann für jeden verständlich Musikvermittlung betreiben. Ja.
Genau, es gab auch mal, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das ist Radio 1 nämlich, ne? Radio 1 macht einen guten Job, muss man wirklich sagen. Da gab es auch mal einen Professor, der hat mal Sweet Apocalypse auseinandergenommen und halt wirklich über musikalische Inhalte geredet, aber auch nicht nur Instrumentalmusik, sondern auch so die Fotos sich vorgenommen und so und dann wirklich über die Musik geredet und
genau,
so.
Genau, da gab es auch mal eine Folge mit Aliens von der
Richtig,
Eisenbahn.
Richtig, genau,
den meine ich. Auch so, ja, das muss ja auch alles so über 10 Jahre her sein.
Ja.
Und es gab ganz früher im NDR das Format Popkocher.
Ja.
Der Popkocher, das hat so ähnlich funktioniert wie dieses Radio 1 Format mit dem Professor. Dass die so, dann haben die das auch so teilweise mit MIDI nachprogrammiert, die Sachen und so. Finde ich, also mir gefällt das. Kann sein, dass da kein Markt für gibt oder sowas, aber ich, also so die Sendung mit der mausmäßige Musik erklären, finde ich ganz toll.
Also ich glaube nicht, dass es da keinen Markt für gibt und das stellt ja Rick Beato unter Beweis.
Genau.
Also
finde ich ganz toll, diese Art von Musikvermittlung. Und das ist auch so ein bisschen, genau, da finde ich, da schließt sich auch so ein bisschen das, was wir heute so besprochen haben. Emotional, analytisch, Beipackzettel, soziale, kulturelle, wirtschaftliche Zusammenhänge, Transfermarkt, ne, so diese ganzen Beschreibungen. So. Und ich finde, das gehört alles so ein bisschen dazu, wenn man, wenn man toll über Musik berichten und reden möchte.
Ja.
Ja.
Wunderbar. Okay, ich würde sagen.
Ja.
Das war's, oder? Also wir haben ja jetzt auch, es war jetzt nicht zu negativ, wir haben schon auch viele konstruktive Vorschläge geliefert und so, aber klar, da musste mal ein bisschen Kritik geäußert werden. Ich glaube, es brannte.
Wir haben ja immer so Themen, die so around sind. Genau. Und genau nochmal, ein drittes Mal, bis der Hahn kräht, werde ich euch dreimal aufgerufen haben, mir einen Linkdump zu schicken. Bitte, schickt mal eure, auch die okayen Formate. Bitte. Es interessiert mich wirklich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann vielleicht wirklich mal ohne Blinddarm, oder?
Dann ist er raus.
Ja.
Dann ist er raus. Montag gibt es einen Cocktail aus Fentanyl und Propofol.
Super, das klingt herrlich.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, der Tag wird schön.
Ja.
Und dann wollen wir mal sehen, wie der nächste Tag wird.
Ja, einfach toll. Ja. Okay, ich freue mich drauf.
Ciao, ciao.
Tschüss. Gut.